Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen wir über Predigttexte, über die bald gepredigt wird, weil es uns Freude macht, wenn wir uns erneut einem biblischen Text nähern. Und natürlich auch ganz pragmatisch, weil es vielen bei der Predigtvorbereitung hilft, vielleicht ja auch euch. Oder ihr seid einfach da zum Zuhören. Wer ihr auch seid, herzlich willkommen. Ich bin Astrid. Meine Stimme kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon ein paar Mal eingeschaltet habt. Ich bin Pfarrerin in Württemberg, zurzeit in Tübingen. Und ich spreche heute mit Timo. Hallo Timo.
Hallo, ich bin Timo. Ich bin Pfarrer in Trebin in der Nähe von Berlin.
Genau, und auch Timo habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir sprechen immer wieder miteinander über Texte, die uns mehr oder weniger lieb und mehr oder weniger bekannt sind. Und dieses Mal ist es ganz spannend, weil es ein Text ist, den ich sehr verinnerlicht habe oder der mir sehr viel bedeutet. Während für dich, Timo, das eine neue Begegnung ist oder eine... Sag selber.
Man stutzt dann manchmal und denkt, habe ich den schon mal gelesen, habe ich schon wieder vergessen oder habe ich einfach noch nie gelesen? Auf jeden Fall ist er mir nicht sehr nahe am Herzen gewesen. Ich war so, ah stimmt, ich kenne Leute, die sagen das immer wieder, der Kämmerer aus Äthiopien. Und dann klingt es so ein bisschen bedeutungsschwanger und große Vorstellungswelten sind damit verbunden. Und dann ist es manchmal einer der Momente, wo man so nickt und so, ja, muss ich auch mal lesen. Und als Arbeiterkind hat man das häufiger im Leben, dass so Texte referenziert werden, die allgemeines Kulturgut sind, aber man selber hat da dann doch nur Fernsehen geguckt in der Jugend. Und deshalb lerne ich heute diesen Text mit dir nochmal ganz besonders kennen und freue mich drauf.
Ja, ich mich auch, genau. Ja, ich oute mich als Pfarrerskind und habe tatsächlich, glaube ich, meine erste Begegnung mit dem Text neben der Kinderbibel auch bei den Kinderbibeltagen gehabt, unter der Überschrift "Ein Afrikaner wird getauft", wo es mir jetzt 20 Jahre später doch kalt den Rücken runterläuft, weil ich meine, die Erzählung war schon sehr kolonial, wobei das ja eigentlich eben mit diesem äthiopischen Mensch eigentlich andersrum war, weil die äthiopische Kirche auch eine der ältesten der Welt ist und so weiter. Also, aber wir schauen einfach mal rein.
Bevor wir weiter über den Text reden.
Es ist eine Erzählung aus der Apostelgeschichte. Genau. Im 8. Kapitel, die Perikopenordnung schlägt vor, Vers 26 bis 39 zu lesen und darüber zu predigen. Wir haben uns für die Basisbibel entschieden, aufgrund der Verständlichkeit. Genau, und wir werden es jetzt so ein bisschen in verteilten Rollen lesen. Ich werde den Erzähltext lesen und Timo wird die vielen männlichen Stimmen lesen, die in direkter Rede vorkommen. Also es ist, ihr werdet daran vielleicht auch merken, dass es eben ein sehr lebendiger Text ist. Genau, so viel der Vorrede, ich beginne. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag.
Steh auf! Geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist.
Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus:
Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens.
Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte:
Verstehst du eigentlich, was du da liest?
Der Eunuch sagte:
Wie soll ich verstehen, wenn mir niemand hilft?
Und er bat Philippus:
Steig ein und setz dich zu mir.
An der Stelle, die er gerade las, stand:
Wie ein Schaf wurde zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seinen Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben.
Der Eunuch fragte Philippus:
Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen?
Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte:
Dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?
Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort.
Amen.
So, das ist es. Eine Geschichte, die doch auch schon einige Zeit eurer Predigt, wenn ihr dazu predigen werdet, füllen wird. Und ich fand es jetzt echt nochmal ganz eindrücklich, das mit dir in verteilten Rollen sozusagen so ein bisschen zu lesen, beziehungsweise eben, dass ich ja fast wie so nur so Regieanweisungen gegeben habe. Oder eigentlich nur der Eunuch fragte Philippus, also eigentlich nur SprecherInnenwechsel markiert habe. Das heißt, eigentlich gibt es ja total viel direkte Rede und man könnte es wirklich auch szenisch sehr gut darstellen. War vielleicht damals auch der Grund für die Kinderbibeltage und das die schöne Anspiele.
Ja, vielleicht aber, tatsächlich auch in mehreren Rollen und nicht nur, dass eine Person mehrere Rollen spricht. Aber ja, also beim Lesen kommt immer wieder noch so ein kleines Detail irgendwie auch im Vor, wo ich ganz am Anfang jetzt darüber gestolpert war, dass der Eunuch, dass der ja nach Jerusalem fährt, um Gott zu loben, um Gott anzubeten. Mhm. Das hatte ich, glaube ich, vorher auch gerne 5-mal überlesen.
Und jetzt ist er auf der Rückreise, ne? Und ist aber so ein bisschen angefixt, scheint so, und schmökert dann noch in Jesaja. Und dann wird eben Philippus zu ihm gesandt, weil er ja viel, also weiß ich nicht, das ist jetzt meine Interpretation, ne? Weil er offensichtlich empfänglich ist auch für Spiri-Kram und eventuell auch für Taufe. So. Und uns ist auch in der Vorbesprechung so ein bisschen aufgefallen, dass manches so total random, so beliebig wird oder so zufällig. Also ja, er war gerade an der Stelle von Jesaja, die dann aber irgendwie 2 Verse umfasst und dann noch, ach ja, und dann kam sie noch an der Wasserstelle und dann hat er, ach ja, was hindert es eigentlich, dass ich mich taufen lasse? Oder ja, da ist der Luther im Ohr bei mir. Und zugleich ist diese Erzählung ja so eingebettet in einen göttlichen Führungsrahmen, finde ich irgendwie dadurch, dass eben Philippus in Vers 26 einen Auftrag vom Engel des Herrn bekommt und in Vers 29 und 39 der Geist des Herrn vorkommt, der einerseits sagt, Philippus, jetzt tritt doch an den Wagen ran und andererseits dann den Philippus hinwegnimmt, der quasi auch so verschwindet, wie Jesus nach der Auferstehung, wenn er seinen Jüngern begegnet. Genau. Also spannende Dynamiken in dieser Erzählung. Wir hatten auch festgestellt, dass es so interessant ist, was diese Machtdynamiken angeht. Also Timo, du hattest, glaube ich, gesagt, das ist eigentlich irgendwie auch ganz schön unverschämt, dass Philippus so sagt, ja, verstehst du eigentlich, was du liest? Also es kommt so ein bisschen überheblich rüber. Und man weiß auch nicht, ob wie der Eunuch das dann sagt, so wie soll ich das verstehen, wenn mir niemand hilft, ob er das pissig sagt oder ob er das irgendwie unterwürfig sagt. Und dann aber er den Philippus bittet, auf diesen Wagen, der ja höher ist, als Philippus steht vermutlich. Genau. Und er bittet Philippus, dann steig ein und setz dich zu mir. Und damit eigentlich auch nochmal ein Statuswechsel irgendwie da ist, dass der Eunuch jetzt dem Philippus den Platz bietet.
Wir haben ja also auch geguckt, wo kommt eigentlich dieser Philippus her? Das ist ja sonst jetzt nicht die prominenteste Rolle. Ist in den Evangelien schon so drin und wird so im Halbsatz irgendwie auch noch mit aufgenommen. Aber jetzt ja keine so starke Figur, aber bekommt jetzt hier
wirklich die volle Ladung an göttlicher Doxa, die da so rumschimmert und mit diesem fortgenommen werden. Ist schon auch Special Effects, volle Kanne, so da drin und will ja irgendwie sagen, hier passiert was. Und man könnte jetzt versuchen, auf was kann man diesen Text so runterbrechen? Und da ist zum einen ja Äthiopien dieses Bild für das Fremde oder so auch aus der weißen Perspektive dann mitgesprochen und das Evangelium ist für allen da. Aber auch fand ich im Vorgespräch deine Gedanken zu dieser Beschreibung. Was ist da eigentlich und inwieweit passt das mit unseren Kategorien zusammen und wo transformiert es die eigentlich auch ganz schön?
Genau, also weil auch ein Grund für die Basisbibel war für uns auf jeden Fall, dass da einfach Eunuch auch steht. Während Luther 2017 zu meinem Ärger einfach nicht Eunuch übersetzt, obwohl es quasi im Griechischen auch Eunuchos ist. Nun weiß ich nicht, ob euch allen Eunuch ein geläufiger Begriff ist. Die Basisbibel erklärt es mit durch einen Eingriff zeugungsunfähig gemachter Mann, oft ein hoher Hofbeamter. Also ein zeugungsunfähiger Mann wahrscheinlich, aber auch das ist nicht ganz klar, weil Eunuch eben auch für verschiedene Personen verwendet wurde, die nicht in ein binäres Geschlechtersystem gepasst haben. Und der Fakt, der hier noch angerissen ist, ist eben dieser hohe Beamte, der ja auch der Mensch aus der Geschichte ist, dass die Kämmerer, also die Menschen, die das Geld verwaltet haben an Königshöfen, oft eben erzeugungsunfähig sein mussten, damit sie quasi sich das Geld nicht unter den eigenen Nagel reißen, um das unter den eigenen Kindern zu verteilen. Genau, das wusste unter anderem Philo von Alexandrien und auch der hat schon gesagt, dass eben der Eunuch kein Mann ist. Das kann man zum Beispiel bei Klaus Hacker in seinem Apostelgeschichten-Kommentar nachlesen. Genau. Und das ist, also mir bedeutet das irgendwie schon was, dass man da zumindest, wenn man so ein bisschen Queer-Reading anwendet, da eine queere Person entdeckt, auch wenn natürlich das problematisch ist, dass gleichzusetzen mit queeren Personen, die sich heute als queer definieren, weil wenn es wirklich mit einem Gewaltakt quasi diese Queerness hervorgerufen wird, ist es genau, ja nicht zu vergleichen mit jemand, der sagt, ich bin queer und das hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern Gewalt ist das, was ihr mit mir macht, wenn ihr versucht, mich in ein binäres System zu pressen. Timo, hast du diese Stelle noch aus dem Matthäus-Evangelium noch vor dir? Weil die finde ich tatsächlich auch ganz interessant, nochmal intertextuell zum Verständnis. Sagt Jesus nämlich auch was zu Eunuchen und zu dieser Verschiedenartigkeit, wie Menschen eigentlich als Verschnittene oder eben nicht Binäre, sag ich heute, sein können.
In Matthäus 19, Vers 12 gibt es diese Aufzählung, denn es gibt Verschnittene, die von Geburt an so sind und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelsreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Ich finde, der Nachsatz ist eigentlich auch ganz schön, um irgendwie in die Richtung zu weisen, naja, also so ein Kategoriensystem ist auch gar nicht mal so einfach, auseinander und mit zusammenzuhalten, aber das ist tatsächlich eine biologische Kategorie von mindestens Unfruchtbarkeit oder aber auch tatsächlich von irgendwie nicht klassisch männlich-weiblich Personen. Gibt ja auch aus der Antike diese ganzen Bilder von Hermaphrodit und hast du nicht gesehen und so, und das ist eine Bedeutungswelt, die da irgendwo mit anklingt, wenn so ein Wort verwendet wird und das wiederum aber auch eine andere Bedeutungswelt ist, als sag ich mal, vielleicht in meiner Eltern-Großeltern-Generation ist das vielleicht dann auch eher die reine Unfruchtbarkeit oder so, die im Wort Eunuch mitklingt, die da eben gerade mit diesen Ämtern, die oft damit einhergehen, ja auch nochmal was anderes sind. Und ich kann gewissermaßen verstehen, warum dann in der Luther-Übersetzung 2017 auch so sagt, naja, wenn wir das jetzt in der Stelle gar nicht entfalten können oder so, dann wirkt es ja vielleicht auch andere als die intentionalen Absichten hervor. Aber es ist schon auch ganz angemessen von dem Text, irgendwie das nicht zu übergehen. Gerade auch, wenn man irgendwie Zeit hat, diesen Identitäten irgendwie da drin nachzuspüren. Und ich fand eigentlich deinen Dreiklang in Anlehnung an weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau, weder Freier noch Sklave, ganz spannend zu sagen, ah ja, also Äthiopien ist halt auch wieder weder Jude noch Grieche, sondern es irgendwie nochmal was weiteres ist. Der Kämmerer, der irgendwie wahrscheinlich zwangskastriert wurde, ist irgendwie auch ein mächtiger Mann, aber auch irgendwie ganz klar in dieser Hierarchie und in der Funktion biografisch gefangen und transzendiert aber auch diese Kategorien und auch dann mit den Geschlechterbildern von typisch männlich, typisch weiblich oder so auch als Eunuch in dieser Welt irgendwie da auch so dazwischen und ist dieser Mensch irgendwie von vornherein schon mal als gottgläubig, gottsuchend geschildert wird, weil er kommt ja nach Jerusalem, um Gott anzubeten und dann wiederum auch total offen ist und aber auch als mächtige Person oder jemanden braucht, der gemeinsam Schrift zu lesen und sie ins Leben anklingen zu lassen oder aber damit er es begreift, dass Jesus in diesem Jesaja-Text gemeint ist, dem Gottesknechtslied in Jesaja 53, wo die Bilder ja her entliehen sind. Da kann man dann mit der eigenen Theologie gucken, wie weit ist dieses, das ist da genau so eins zu eins schon drin angelegt, jetzt eigentlich mein Glaubensbild oder ich sage auch, naja, also es gibt auch eine eigene Theologie dieses Jesaja-Buchs und es gibt eine eigene Theologie dieses Gottesknechtes, der sich nicht nur ausschließlich in Jesus zum Ziel und der Erfüllung irgendwie drinnen bringt. Und ich würde vor allem das Beziehungshafte, das Arbeiten und Leben aus dem Text halt was Gemeinsames ist und dass da draus dann wiederum diese Wunder passieren, wie dass man nach rechts guckt und dann ist da ein Wasserchen und dann spricht was dagegen, dass wir mich jetzt taufen lassen. Ich fand deine Botschaft von Jesus, die du mir erzählt hast, total überzeugend. Und das ist, glaube ich, was, wo ich auch sehr gerne mit diesem spricht was dagegen, dass ich getauft werde. Dieses, ah ja, eigentlich ist es jetzt eine Möglichkeit. Wollen wir nicht Abendmahl miteinander feiern? Ich habe Brot da, ich habe was zu trinken da. Und diese überraschenden Wunder des Lebens.
Ja, das ist schön, wie du das nochmal herausgestellt hast. Genau, also ich glaube, ja, durch diese wirklich viele direkte Rede merkt man, da passiert irgendwie viel durch die Statuswechsel, die ich vorhin kurz skizziert habe. Und interessanterweise ist ja dieses Jesaja-Zitat, was wir hier in der Apostelgeschichte 8, 33, 34 finden, oder 32 bis 34, 32, 33, egal, genau, ja nicht ganz ausgedeutet. Also das heißt jetzt nicht, ja, und deswegen müsst ihr jetzt das Kreuz auch als Sühneopfer verstehen, sondern ich mag da eigentlich den Vers 35, der so ein bisschen dazwischen hängt, so als Kommentar. Da ergriff Philippus die Gelegenheit, ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Wir wissen nicht genau, wie es, also man hätte ja auch da sagen können, dass man hätte da auch nochmal Philippus direkte Rede in den Mund legen können und sagen, eben, na weißt du, mit Jesus ist es eben so, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Nein! Also, aber macht der Text hier ganz bewusst nicht und die VerfasserInnen. Und das finde ich eigentlich total schön, weil das so eine Leerstelle bietet, auch für die eigene Deutung. Und dann eben eure Predigt sozusagen, was ist für euch die gute Nachricht, die ihr euren Leuten an diesem sechsten Sonntag nach Trinitatis eigentlich mitgeben wollt, zur Ermutigung, dass die dann auch am Ende ihre Straße voller Freude fortsetzen werden. Ja, genau, du hattest schon gesagt, dass das für mich eben wirklich so eine tolle Transformation ist, dieses Galater-Zitat aus Galater 3. weil eben in Vers 27 so total dicht wirklich diese Beschreibung dieses Menschen auf der Kutsche beschrieben ist, nämlich der Aner Äthiops, also der Äthiopier, der Eunuchos, der Eunuch, ich würde es eher erklären als übersetzen oder nochmal versuchen aufzudeuten, genau, und dann der Dynastes, also der Kämmerer, der Hofbeamte, auch das ist bei Sklave und Freier ja irgendwie, ist es in so einem starken Abhängigkeits- oder beherrschenden Denken drin. Und irgendwie so ein Hofbeamter ist ja was anderes. Also der ist schon irgendwie freier als ein Sklave, aber natürlich ist er auch abhängig von seiner Vasilises, also von seiner Königin da. Und ist aber sicher hoch angesehen. Also das ist ja auch das, was du nochmal herausgestellt hast, dass das wahrscheinlich ja für die LeserInnen der Zeit, in der dieser Text entstanden ist, auch wirklich eine starke Erweiterung ist. Das sind jetzt nicht nur so ein paar Galiläer, die irgendwie an diese Message glauben, sondern plötzlich interessiert sich jemand vom Königshof der Kandake, also da für Jesus und will irgendwie zum Glauben kommen und getauft werden. Das ist ja schon echt eine Horizonterweiterung auf mehreren Ebenen. Ja, genau. Und von daher würden wir euch ermutigen, wirklich auch da über diese Grenzüberschreitungen, die in diesem Text irgendwie, also im positiven Sinn, die Transformation wollte ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber irgendwie eine Horizonterweiterung, die mit dieser Geschichte einhergeht, auch zu predigen und nicht nur über die Taufe. Also es ist ein Sonntag, an dem Tauferinnerung ein großes Thema spielt, an dem der Taufauftrag Evangelium ist und Jesaja 43, Wochenspruch, also fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das sage ich jedenfalls bei jeder Taufe dem Täufling zu. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen Agenten so vorgesehen ist und mit den Wochenliedern, die ja auch sich um die Taufe drehen, liegt es natürlich nahe, da den Schwerpunkt auf die Taufe zu legen, aber ich persönlich würde den Mut fassen und vielleicht auch auf den ersten Teil der Erzählung den Schwerpunkt legen in der Predigt, auch wenn es schwierig ist. So, und auch wenn ich quasi auch keine 100-Pro-Erklärung habe, was jetzt mit diesem Eunuchos da los ist und auch die Literatur natürlich verhalten ist in dem Queer-Reading, würde ich sagen. Ich habe mal noch einen Text gelesen von Martin Lloyd zum Thema Eunuch und Intersektionalität. Genau, den habe ich im Vorfeld jetzt nicht mehr gefunden, deswegen kann ich da jetzt leider nichts draus vortragen. Aber das sei für euch, wenn ihr in der Nähe von Bibliotheken oder von Martin Leutsch seid, euch nochmal empfohlen, weil der eben auch anhand dieser Stelle überlegt, was das bedeuten könnte für heutige Vorstellungen von Intersektionalität und Nicht-Binarität von Geschlechtern. Ja.
Ich hänge gerade noch mal bei dem Weg auch. Also die Frage,
ja,
bei Taufe, wenn man ja geneigt ist, als Station und, zu verstehen, aber eigentlich ist es ja auch eine Station auf dem Weg und so. Und diese ganze Geschichte findet ja im Gehen statt. Und als zu diesem Ende, da sagt es, er setzte seinen Weg voller Freude fort, muss ich natürlich auch an die griechische Abschiedsformel des Neugriechischen, sich eine gute Straße zu wünschen, Kalidromo, denken. Astrid und ich haben beide mal in Griechenland studiert oder uns zumindest da aufgehalten. Das sind diese schönen Formen, die auch das Neugriechische einfach hat, die irgendwie nochmal eine andere Poesie drin haben. Und die gute Straße, den Weg mit Freuden fortsetzen, ist ja so eine, also macht ja theologisch auch ganz viel aus, ob ich Sachen als statisch oder als dynamisch verstehe. Christian Herbert hat da ja auch immer ganz viel zu gesagt. Jesus ist ich bin der Weg, heißt irgendwie auch, ich bin der, der auf der Straße ist und die Straße ist und die Bewegung ist und wir sind miteinander im Gehen quasi aktiv und nie als Seiende, sondern immer auch mit dem Gott, der ist, der sein wird, unterwegs in geschickten Da passieren dann abstruse Begegnungen auch. Und das passt ja irgendwie auch so da rein von diesen beiden, die da aufeinander treffen, dieser Kämmerer und der Philippus. Mhm. Und da draus entsteht dann was. Mhm. Dass sie sich beide nicht
geträumt haben. Ja, ich spinne weiter. Also ich meine, ja. In dem Wissen, dass der Podcast natürlich nur 2 Wochen vor Sonntag rauskommt. Aber es ist 7.7. glaube ich, dieses Jahr, 6. Sonntag nach Trinitatis. Es ist wirklich im besten Fall schönes Sommerwetter. Vielleicht plant ihr sogar einen Taufgottesdienst rund um diesen Tag. Also, und vielleicht auch so ein Open-Air, eine Open-Air-Geschichte, Gottesdienst im Grünen, wie es so schön heißt. Weil ich fände es eigentlich, also ich finde das Potenzial, diese Perikope ist ja wirklich eben auch in dieser Erzählung und diesen Stationen, die da passieren. Ich finde, klar, es sind auch immerhin 13, 14 Verse und trotzdem steckt da schon so viel drin, was sich vielleicht auch lohnt, wirklich so als eine Art Stationenlauf oder als Weg zu gestalten, mit eventuell mit szenischen Sachen oder mit, keine Ahnung, wenn ihr Dorffahrperson seid und noch eine Kutsche irgendwo rumstehen habt, dann die irgendwo hinzustellen oder dann wirklich eben zu sagen, hey, und jetzt gehen wir zusammen raus und freuen uns noch eine Weile zusammen auf dem Weg oder wie auch immer, oder auch nicht, wir trennen uns und ich habe noch keine konkrete Idee, aber das war, irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen angefixt, darüber weiter nachzudenken, über diesen Podcast hinaus, vielleicht ihr ja auch. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch als Gestaltungsidee irgendwie mit reingeben, um vielleicht auch meine Erstbegegnung dieser Geschichte in einer wunderbaren Szenerie von kolonialer Romantik irgendwie aufzulösen, sondern irgendwie neu und befreiungstheologisch zu deuten und eben auf diese Sprengkraft von Kategorien hinzuweisen. Und zugleich mit diesem schönen Zitat aus Matthäus, Timo, finde ich echt, wer es fassen kann, der fasse es. Also ich finde, das ist jetzt ein Text, den wir da jetzt noch mit reingeben, wegen dieser Intertextualität zum Eunuchen. Aber ich finde, es eigentlich auch eine schöne Überschrift über diesen, also vielleicht würde ich meine Predigt so nennen, wer es fassen kann, der fasse es. Keine Ahnung, also so, ne, als Überschrift, weil ja wirklich auch dieses Verständnis von dem Text so drüber liegt. Also verstehst du eigentlich, was du da liest? Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Also wir sind auch aufeinander angewiesen, wir sind auch auf das Geistwirken angewiesen, und es ist unverfügbar ein Stück weit. Und zugleich lasst uns die Gelegenheit packen, wenn jetzt, also am, wie sagt man, am Schopfe packen, wenn jetzt sagt, wir gerade zufällig an der Wasserstelle vorbeireiten oder genau, wie du sagst, wenn da, ich habe noch ein paar Brotgruben, lass doch einmal feiern, so, also da auch nicht auf bessere Gelegenheiten warten, schöneres Wasser, frischeres Brot, sondern zu gucken, hey, lass was draus machen aus dem, was wir haben, weil irgendwie haben wir das Vertrauen, dass das, was wir nicht fassen können, noch seinen Beitrag dazu gibt.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das war so ein schönes Ende. Also wir können gerne noch Sachen dazu sagen, aber ich fand, ach,
okay. Okay. Danke, ja, schön. Ja, okay. Nee, reicht auch. Es sind 28 Minuten verstrichen und ihr habt ja vielleicht auch noch Lust, was anderes zu machen, beziehungsweise euch gleich an den Schreibtisch zu setzen oder in den Garten, an eine schöne Wasserquelle, wo auch immer, um Predigt zu schreiben, weiterzudenken oder mit jemand gemeinsam das Jesaja-Buch auszulegen. Danke, Timo. Mir hat es Freude gemacht, mal wieder in diesen Text zu gucken und mal wieder hat es natürlich gezeigt, es ist wirklich der beste Text aller Zeiten in diesem heiligen Buch, sage ich jetzt mal für heute.
Ich bin sehr froh, dass meine Gottesdienstplanung also, noch vor mir liegt und ich jetzt tolle Straßengottesdienste noch einplanen kann zum 7.7. Und wenn ihr auch so viel Vorlauf haben wollt, dann könnt ihr natürlich hier auch über mitbesprechen mit Astrid und anderen in dem Podcast mitmachen. Das ist eine große Freude.
Ja, genau. Meldet euch gerne, gebt uns Feedback, erzählt uns weiter und wirklich, wir freuen uns über immer neue GesprächspartnerInnen. Genau. Bis dahin, bis nächste Woche oder wann auch immer ihr mal wieder einschaltet. Wir freuen uns. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.